HR Info, der Tag in Hessen.
Mit Gabi Beck, die AWO-Affäre. Es geht um das Gehalt der Frau von Frankfurts Oberbürgermeister Feldmann, die als Leiterin einer AWO-Kindertagesstätte gearbeitet hat und mehr Gehalt als üblich und einen Dienstwagen bekommen hat. Hört sich ein bisschen kompliziert an, ist es auch. Und deshalb haben wir seit letzter Woche versucht, ein Interview mit OB Feldmann zu bekommen. Ausgesuchte Journalisten durften mit ihm sprechen, unter anderem mein Kollege Frank Angermund. Ich habe ihn gefragt, wie ist denn die Stellungnahme ausgefallen zur Gehalts- und zur Dienstwagenaffäre seiner Frau Sybede?
Na, er hat eine schriftliche Stellungnahme neben den Hintergrundgesprächen verschickt oder verschicken lassen. Und auch hier ganz klar, er weist die Vorwürfe zurück. Er schreibt hier, ich kann es mal kurz zitieren, auf die Gestaltung der Arbeitsverträge bei der AWO, auch des Vertrags meiner Frau, einschließlich Bezahlung und Dienstwagenregelung, habe ich keinen Einfluss genommen. Das hat er dann auch nochmal im Hintergrundgespräch erläutert. Ich darf aus diesem Hintergrundgespräch ja nicht zitieren. Aber er hat gesagt, ich habe da keinen Einfluss drauf, es wäre mir gar nicht möglich gewesen. Und auch zum Dienstwagen, das interessiere ihn gar nicht. Er hätte sozusagen gar nicht richtig aus dem Fenster geguckt oder wenn aus dem Fenster geguckt, sei es ihm egal gewesen, mit welchem Wagen seine Frau fahre.
Was sagt denn der OB zu den Vorwürfen, die gegen ihn selbst ins Feld geführt werden, dass bevor er OB geworden ist, bei der AWO einen Job hatte, der eigens für ihn geschaffen worden war?
Ja, jetzt wird es natürlich kompliziert. Jetzt hat er im Hintergrundgespräch wirklich private Dinge gesagt, die ich wirklich nicht zitieren möchte, aber es hatte laut Peter Feldmann private Gründe, wegen denen er sich darum gekümmert hat, intensivst nach Frankfurt zurückzukommen zur AWO. Er hat in Darmstadt gearbeitet, um nicht pendeln zu müssen. Irgendwann habe dies geklappt mit dieser Stelle. Und er sagt, diese Stelle, er hätte dort richtig gearbeitet. Also es sei kein Wahlkampf dort, er hätte dort keinen Wahlkampf betrieben zu der Zeit, sei gar kein Wahlkampf angesagt gewesen. Und später dann, als es zum Wahlkampf gekommen sei, ich muss ja so ein bisschen erzählen, es fällt mir auch schwer zu sagen, ich muss alles aus dem Hintergrund zurückhalten, hat er gesagt, naja, es gab als Stadtverordneter Sitzungen etc., die hat er teilweise bei der AWO dort abgehalten. Das sei aber mit dem Arbeitgeber abgesprochen gewesen.
HR-Recherchen haben aber auch ergeben, dass zwei junge SPD-Politiker Top-Gehälter bekommen, obwohl sie keine langjährige Berufserfahrung vorweisen können. Hat Feldmann sich dazu geäußert?
Ja, er hat allein in dieser schriftlichen Stellungnahme, schreibt er, ich vertraue auf die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft. Missstände müssen benannt und ausgeräumt werden, vor allem im Interesse vieler Ehrenamtlicher und Mitarbeiter bei der AWO, von Erzieherinnen bis Altenpflegern, so das offizielle Statement. Und inoffiziell hat er sozusagen gesagt, hey, ich bin weder der Pressesprecher der AWO noch meiner Frau. Also, wenn ihr da Fragen habt, fragt bei der AWO nach.
Die Art und Weise, wie diese Stellungnahme zustande gekommen ist, ist ja schon sehr ungewöhnlich. Es gab keine Pressekonferenz, sondern nur diese Hintergrundgespräche mit ausgewählten Journalisten. Warum genau diese seltsame Prozedur?
Ja, das habe ich ihn gefragt. Ich finde das auch äußerst ungewöhnlich. Es hat ja auch was von Zensur, denn gewisse Medien sind ja nicht zugelassen. Es gab ein Kamerateam, das von einem Privatsender vor dem Römer stand und hat alles versucht reinzukommen. Die haben kein Hintergrundgespräch. Das ist ja auch irgendwie ein bisschen schräg. Er sagt, er sei ein vorsichtiger Mensch. Es sei nicht seine Art, sich bei so einer Pressekonferenz vor 20 und mehr Journalisten zu präsentieren. Lieber in Ruhe im Hintergrund. Naja, ich finde es schwierig. Er hätte sich Anfang der Woche, letzte Woche schon einfach hinstellen können, dieses Statement, das er heute verschickt hat, das hätte man auch letzte Woche schon erzählen können und es wäre kein Problem gewesen. Ich finde es ein bisschen schwierig. Ich glaube, er sucht Schutz in seinem Büro sozusagen.
Lange wollte sich Frankfurts Oberbürgermeister Feldmann nicht zum AWO-Skandal um Gehalt und Dienstwagen seiner Frau äußern. Jetzt hat er reagiert. Informationen waren das von hr-Info-Reporter Frank Angermund. Um Ausgrenzung, Hass und daraus resultierende Gewalt geht es bei der Herbsttagung des Bundeskriminalamtes in diesem Jahr. In Wiesbaden, wie üblich. Wolfgang Hettfleisch berichtet.
Beim öffentlichen Gedankenaustausch, zu dem die Bundesbehörde alljährlich einlädt, geht es traditionell eher um Kernbereiche der Polizeiarbeit. Dazu zählt natürlich auch das Thema Hasskriminalität. Aber in der zweitägigen Konferenz stehen diesmal vor allem gesellschaftspolitische Fragen im Mittelpunkt. Wie entsteht der Hass? Warum radikalisieren sich Menschen? BKA-Präsident Holger Münch hat dabei vor allem den Rechtsextremismus im Blick.
Wir müssen heute feststellen, wie unverändert, virulent, fremdenfeindliche, rassistische und antisemitische Einstellungen in unserer Gesellschaft sind. Ein ideologisches Gedankengut, das auch in einer sehr heterogenen rechten Szene ein verbindendes Element bleibt. Wir verzeichnen eine beispiellose Welle von Hasskriminalität, darunter auch Morddrohungen und Gewaltaufrufe gegen Politiker und Personen des öffentlichen Lebens, die ein demokratiegefährdendes Ausmaß erreicht haben.
Wie groß die Gefahr von rechts ist, haben zuletzt der Mord am Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke und der Anschlag von Halle gezeigt. Münch kündigte in Wiesbaden eine Doppelstrategie an, die sich um bekannte rechte Strukturen kümmern, aber auch der Gefahr durch zuvor unauffällige Täter annehmen soll.
Zum einen müssen wir deshalb die Personen, die wir bereits kennen und als gefährlich identifiziert haben, künftig noch besser beurteilen und effektiver überwachen. Es kommt darüber hinaus der Personenkreis der Täter ohne jedwede polizeiliche Vorerkenntnisse, die sich offenbar von den Sicherheitsbehörden unbemerkt im Hintergrund radikalisiert haben und dann scheinbar aus dem Nichts zum ersten Mal zuschlagen.
Grundlagen für eine Radikalisierung liefere die Verschiebung des gesellschaftlichen Konsenses, sagte der Soziologe und Sozialpsychologe Harald Welzer.
Weil Einstellungen, die Menschen haben, Haltungen, die Menschen haben, sind nicht stabil. Sie shiften mit sich verändernden gesellschaftlichen Entwicklungen. Insofern ist erstmal der Ausgangspunkt, dass man um Gottes Willen kein Vertrauen haben sollte in so etwas wie moralische Haltungen, politische Einstellungen, auch nicht gegenüber sich selbst.
Die Bundesregierung sieht einen Teil des Problems in der nahezu ungehemmten Verbreitung von Hass und Hetze im Internet und will mit einem Maßnahmenbündel dagegen vorgehen. Dabei müsse man allerdings behutsam sein, sagte Hans-Georg Engelke, Staatssekretär im Bundesinnenministerium.
Auch offensichtlich anstößige, abstoßende, bewusst provozierende Äußerungen, die ich, wenn ich mal ein rüdes Wort nehmen darf, persönlich zum Kotzen finde, sind von der Meinungsfreiheit gedeckt, selbst dann, wenn sie das Wertefundament unserer gesellschaftlichen Ordnung zu diffamieren versuchen. Und da die Meinungsfreiheit für die freiheitliche Demokratie schlechthin konstituierend ist, ist bei jeder Regulierung in diesem Bereich besondere Zurückhaltung geboten.
Dennoch sollen die Strafverfolgungsbehörden im Netz künftig genauer hinschauen. Eine gewaltige Aufgabe. Das BKA soll im kommenden Jahr um mehr als 800 Stellen aufgestockt werden.
Von der Herbsttagung des Bundeskriminalamtes war das Wolfgang Hetfleisch. Die Energiewende treiben andere Bundesländer deutlich schneller voran als das Land Hessen. Das geht aus einer entsprechenden Studie hervor, die die Agentur für erneuerbare Energien jedes Jahr durchführen lässt. Warum hinkt Hessen hinterher? Was sind hierzulande die großen Hemmnisse? Dazu ein Beitrag von Ursula Mayer.
Im bundesweiten Vergleich landet Hessen auf Platz 12, wenn es um erneuerbare Energien geht. Damit schneidet das Land zwar besser ab als 2018, lobt der hessische Wirtschaftsminister Tarek Al-Wazir.
Wobei natürlich klar ist, dass ein Platz im hinteren Mittelfeld nicht das ist, was mich zufriedenstellt.
Dabei sieht der Minister durchaus schon Fortschritte. Über ein Fünftel des gesamten Stroms in Hessen stammt aus der Windkraft. Gleichzeitig räumt Al-Wazir ein.
Wir sehen, dass wir an bestimmten Bereichen noch weiter arbeiten müssen. Wenn es beispielsweise darum geht, am Ende aus den Vorrangflächen, die wir haben, auch wirklich reale Windräder zu machen. Da kämpfen wir ja momentan den Kampf, den jedes Bundesland führt.
In Hessen stehen derzeit knapp 1200 Windräder. Es könnten deutlich mehr sein. Der Ausbau geht nicht schnell genug voran, sagt Martina Klärle, Professorin für Umweltwissenschaften an der Frankfurter University of Applied Sciences. Ein zentrales Problem ist in ihren Augen, dass die Betreiber in Bieterverfahren gegeneinander antreten.
Der günstigste Anbieter setzt sich durch und das sind in der Regel die ganz Großen. Die ganz Großen haben aber vor Ort oftmals nicht die Akzeptanz wie die lokalen Stadtwerke oder die lokalen Bürgergenossenschaften.
Diverse Klagen und Bürgerproteste haben in den letzten Jahren schon viele Projekte gebremst, gar zum Scheitern gebracht. Oft geht es dabei um das Thema Artenschutz.
Zum Beispiel der Ortolan oder die Wiesenweihe, das sind geschützte Vögel, die sind zu berücksichtigen. Und wenn die gefährdet sind, dann darf da keine Windkraftanlage entstehen.
Um den Strom zu den Abnehmern zu bringen, braucht es entsprechende Stromtrassen. Aber auch diese Leitungen werden nicht schnell genug gebaut. All diese Probleme hat Hessen längst nicht alleine. Auch andere Bundesländer schlagen sich damit herum. Wenn die Große Koalition aber beschließen sollte, dass Windräder künftig mindestens 1000 Meter entfernt von Siedlungen gebaut werden müssen, dann würde das Hessen besonders hart treffen, meint Umweltwissenschaftlerin Martina Klärle.
In Hessen, als ein Land mitten in Deutschland, das dicht besiedelt ist, wo auch sehr viele kleine Ortschaften sich aneinanderreihen, wird diese 1000-Meter-Regelung dazu führen, dass fast kein Zubau mehr möglich ist.
Das würde Hessen im bundesweiten Vergleich Vergleich noch weiter zurückwerfen, warnt sie, und eine schnelle Energiewende fast unmöglich machen.
Die Energiewende in Hessen, Ursula Meyer hat berichtet. Besiedeln wir bald den Mond oder geben wir das Geld besser für Weltraumschrottstaubsauger aus oder Asteroidenabwehrsysteme? Wohin sich die europäische Raumfahrt entwickelt, darüber diskutieren die 22 Mitgliedstaaten der Europäischen Raumfahrtsagentur ESA in dieser Woche in Sevilla. Zur ESA gehört zum Beispiel das Astronautentrainingszentrum in Köln, aber auch das Satellitenkontrollzentrum in Darmstadt. Petra Demand über große Pläne und große Hoffnungen dort.
Fast ein bisschen vorweihnachtlich aufgeregt, könnte man die Stimmung beschreiben, im Europäischen Satellitenkontrollzentrum in Darmstadt. Die Mitarbeiter hier haben große Pläne, die müssen aber finanziert werden. Der Wunschzettel für die Ministerratskonferenz ist geschrieben. Holger Krag, Leiter des ESA-Programms für Weltraumsicherheit, ist schon seit Monaten mit den Vorbereitungen beschäftigt.
Man muss sich das so vorstellen, dieser Gipfel, der entscheidet über alles, was wir in den nächsten 3 Jahren machen werden. All das wird in nur 2 Tagen entschieden, und die Vorbereitung dafür bedeutet, dass man mit allen ESA-Mitgliedstaaten 22 abstimmen muss, auf nationale Bedürfnisse blicken muss und dann auch sicherzustellen, dass der Programmvorschlag finanziell unterstützt wird.
Denn die Darmstädter sind ja nicht die einzigen, die gern ein Stück vom Kuchen abhaben möchten. Etwa 14 Milliarden Euro sind zu verteilen. Die Frage ist nur, wie? ESA-Generaldirektor Jan Wörner hat ein Gesamtpaket als Vorschlag geschnürt.
Die Schwerpunkte bei der ESA sind festgelegt in den sogenannten Säulen, die wir haben. Wir haben 4 Säulen. Das sind zum einen die Wissenschaft und die Exploration, zum anderen die verschiedenen Anwendungen, Erdbeobachtung, Navigation, Telekommunikation. Dann ein Bereich, den ich Enabling und Support nenne. Da sind Technologien drin, aber auch die Trägersysteme.
Und dann noch ein Bereich, der sich Space Safety and Security nennt. Und damit sind wir wieder bei Holger Krag im Darmstädter ESOG. Weltraumsicherheit ist hier eins der großen Themen.
Das Wort Sicherheit im Deutschen hat immer so einen Beigeschmack, aber was wir meinen, ist jetzt kein Militär oder sonst was in der Richtung, sondern wir meinen Sicherheit im Sinne von Sicherheit für uns Menschen, dass uns nichts passiert.
Dabei geht es um Gefahren, die aus dem Weltraum kommen könnten. Asteroiden, Sonnenstürme oder Weltraumschrott. Rund 170 Millionen Schrottteilchen kreisen um die Erde, von winzigen Krümelchen bis hin zu manövrierunfähigen Satelliten.
Jeder, der ein Smartphone hat, der weiß vielleicht nicht, dass 40% der Apps in irgendeiner Art und Weise von Diensten aus dem Weltraum abhängen. Sei es die Wetter-App oder sei es die Navigations-App. Und wir merken auch selber hier in der ESA als Satellitenbetreiber, dass wir immer mehr Zeit darauf verwenden müssen, unsere Satelliten auf Ausweichmanöver zu schicken, um zu verhindern, dass die mit irgendeinem von den Schrottobjekten zusammenstoßen.
Diese Ausweichmanöver sollen mit dem neuen Programm automatisiert werden. Das Beobachten der Schrottteilchen soll durch leistungsstarke Sensoren am Boden verbessert werden, und mit dem Geld soll auch eine Art Putzkolonne geschaffen werden.
Bis 2025 wollen wir eine Mission fliegen, die es zum Ziel hat, sich einem unserer Schrottobjekte, das bereits heute schon im All ist, zu nähern, es zu greifen und kontrolliert zu entsorgen. Wenn wir das schaffen in Europa, dann wären wir die Ersten.
Und dann könnten vielleicht auch Unternehmen entstehen, die sich kommerziell um die Abfallentsorgung kümmern. Nicht mit dem Müllwagen durch die Straßen, sondern mit dem Space-Schrottgreifer im Orbit. Weltraumforschung als Jobmaschine, so der Plan der Darmstädter Wissenschaftler. Ob dieser Plan umgesetzt oder wenigstens auf den Weg gebracht werden kann, das wird sich zeigen, wenn die ESA-Ministerratskonferenz beendet ist.
Petra Demand war für uns im ESA-Kontrollzentrum in Darmstadt, und das war der Tag in Hessen. Den gibt's auch als Podcast im Internet auf hrinforadio.de. Ich bin Gabi Beck.